Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast hier bei Neues Stiften. Und tatsächlich ist mein Gesprächspartner ein alter Bekannter und auch, Urgestein darf ich nicht sagen, aber ein Eckpfeiler der Branche gewesen, muss ich sagen. Denn er hat jetzt quasi ein bisschen umgesattelt, aber das soll er selber erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier Marco Vollmer, den ehemaligen Kommunikationsvorstand des WWF, begrüßen dürfen. Und was er jetzt macht, ist zwar schon halbwegs bekannt, aber ich verrate es noch nicht, Marco. Das erzählst du bitte selber. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, habe mich sehr gefreut über die Einladung, die ich wie immer gerne angenommen habe.
Ja, du bist ja jetzt in völlig anderen Umständen. Ja, für alle unsere Zuhörer, die das nicht so ganz verfolgt haben, vielleicht nochmal hier ein bisschen zum Abholen. Irgendwann kam eine Abwesenheitsnachricht, so war es zumindest bei mir, dass du dich, glaube ich, in Afrika befindest und diverse Dinge dort für den WWF regelst. Dann kam ganz lange gar nichts mehr und dann gab es eine Meldung, ich glaube im Kressreport, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Branchenmagazin für Journalisten, wo dann stand, Marco Vollmer wird zum 1.4. Partner bei einer Kommunikationsagentur. Ist das richtig, Marco?
Das hast du im Prinzip richtig wiedergegeben. Es stand im BDCom, im Com-Magazin,
richtig,
dem Magazin hier des Verbandes der Kommunikationsverantwortlichen oder Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Aber du hast völlig recht. Ich hatte im Prinzip den Eindruck, jetzt nach 11 Jahren WWF und 11 Jahren NGO, dass mal wieder was Neues kommen muss, dass ich mal wieder ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Und das habe ich mir auch gut überlegt, weil natürlich hat mir der Job beim WWF extrem viel Spaß und extrem viel Laune gemacht. Und da haben wir ja, glaube ich, auch das ein oder andere auch kommunikativ durchaus bewegen können. Aber ich finde, alles hat seine Zeit. Und jetzt bin ich 52 und da habe ich mir gedacht, so jetzt guckst du doch nochmal, was gibt's denn sonst noch für Möglichkeiten? Und ganz ehrlich, das Beratungsgeschäft hat mich immer interessiert. Ich glaube, der WWF hat ja auch eine gewisse Beratungsfunktion und ich in dem Job beim WWF hatte auch immer eine gewisse Beratungsfunktion, nämlich auch Unternehmenspartner des WWF darin zu beraten, wie sie jetzt Dinge, die sie tun, die sie angehen wollen, um mehr Nachhaltigkeit in ihre Lieferkette zu bekommen, um mehr Dinge umweltfreundlicher zu machen, wie sie das dann am Ende des Tages auch kommunizieren. Und da haben wir, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Partner ganz ordentlich beraten, so dass mir das jetzt auch nicht fremd ist. Und ich sag mal, ich bleibe ja dem Kommunikationsbusiness treu, aber wenn du so willst, und da hast du völlig recht, habe ich natürlich jetzt die Seiten noch einmal gewechselt.
Genau, und das finde ich besonders spannend, weil normalerweise geht das ja eigentlich immer andersrum, ehrlich gesagt, ne? Also in der Regel ist es so, dass man eigentlich zu einer NGO wechselt und du hast es schon angesprochen, 11 Jahre ist natürlich eine verdammt lange Zeit und der WWF ist natürlich jetzt auch, wie soll ich das sagen, ohne dass ich das jetzt hier zu martialisch klingt, aber ein Schlachtschiff der Branche. Also das ist natürlich auch was, wo man sagt, da kann man, glaube ich, ganz viel lernen. Du hast gesagt, ihr habt viel bewegt, das ist euch wohl mit sehr vielen Kampagnen gelungen, aus unserer Sicht. Aber das ist ja schon ein entscheidender Schritt, jetzt nochmal in das Beratungsgeschäft zu gehen. Du wirst Partner, glaube ich, dort in der Kommunikationsagentur, ist, glaube ich, in Berlin. Oder erzähl doch mal so ein bisschen, was das genau ist.
Ja, kann ich gerne machen. Ich wechsle oder bin jetzt schon gewechselt, arbeite jetzt auch schon als Senior Advisor für MSL Germany. Das ist eine PR- und Kommunikationsberatung mit 5 Standorten in Deutschland, knapp 140 KollegInnen, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf. Wir haben dort, wir sind Teil des Publicis-Konzerns, also das ist eine französischsprachige Holding, die in Deutschland neben MSL noch andere Agenturen auch in einer Gruppe zusammengefügt hat. Dazu gehört Leo Burnett, dazu gehört Saatchi und Saatchi, dazu gehört Metadesign. Also alles sehr, sehr reputativ, wie ich finde, höchst anständige Namen. Und in diesem Umfeld gab es dann, wie das immer so ist, kommt man ins Gespräch und ich habe mich dann überzeugen lassen vom Konzept von Vigan Salazar, dem CEO von MSL Deutschland, der mir gesagt hat, Marco, wir wollen dich, wir glauben, dass du hier eine gute Rolle spielen kannst aus zwei Gründen. Erstens, wir schätzen deine Expertise in Sachen ESG, Nachhaltigkeit, Kommunikation. Das bauen wir auch schon jetzt auf. Da fangen wir also nicht jetzt erst mit an, wo alle damit anfangen, sondern die sind schon auch etwas länger dabei. Das fand auch ich ein gutes Argument, dass man mit MSL sich ins Benehmen setzt. Und zum Zweiten sagen die natürlich auch, oder nicht natürlich, sagt MSL, dass das Thema Campaigning natürlich auch schon ein immer wichtigeres wird, auch für Kunden aus Unternehmen oder aus Verbänden. Ne? Die müssen, um Aufmerksamkeit zu finden, schon Kampagnen ähnliche Formate finden und entwickeln und Content herstellen, Inhalte produzieren, damit sie in der Vielstimmigkeit des Geschäfts, ob es sei es politisch, also Public Affairs oder sei es klassischerweise Kommunikation, dann durchdringen. Und das habe ich wirklich, diese Herausforderung habe ich gesehen und habe ich für mich angenommen und habe ich mich auch, freue ich mich drauf und auch die ersten Wochen zeigen, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
Genau, du hast, wie du schon erzählt hast, gerade, du hast angefangen schon, du arbeitest da schon. Das ist ja, glaube ich, definitiv ein anderes Geschäft. Und du hast jetzt natürlich auch andere Kunden. Oder gibt es noch Berührungspunkte in die NGO-Szene?
Also ich sag mal so, bis dato so jetzt direkt noch nicht. Natürlich werde ich immer Berührungspunkte in die NGO-Welt haben, weil die sind Teil meines Lebens. Ja, das ist ja klar. Und ich schätze ja auch den Sektor sehr, um das auch direkt nochmal zu sagen. Aber jetzt ist eher der Engel oder die Herangehensweise die, dass wir natürlich schauen, okay, viele Unternehmen suchen den Austausch mit der Zivilgesellschaft, sage ich jetzt mal bewusst, mit Nichtregierungsorganisationen, genauso wie mit Stiftungen möglicherweise oder anderen. Und da, dass die überhaupt zusammenkommen, da braucht es manchmal einen Transmitter, eine Art Übersetzer. Ich will das jetzt nicht überhöhen. Am Ende können viele Menschen mit vielen Menschen immer reden, aber zwischen NGOs und klassischer Industrie oder klassischen Unternehmen mit einem Apparat dahinter gibt es manchmal Schwierigkeiten und ich glaube, so Hindernisse. Und ich bin jetzt jemand, der beide Welten, glaube ich, ganz gut einschätzen kann und der weiß, wo sofort rote Flaggen gehisst werden auf Seiten der zivilgesellschaftlichen NGO und wo, wenn Unternehmen X so etwas äußert oder etwas festlegt und umgekehrt. Und ich glaube, das hilft manchmal. Das ist aber auch, wie gesagt, nur ein kleinerer Teil eigentlich, dass wir versuchen, den Dialog da herzustellen zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, sag ich mal, im politischen Feld und Leben. Auf der anderen Seite ist es wirklich spannend zu sehen, es machen sich ja jetzt wirklich nahezu jedes Unternehmen und nahezu jeder Verband und jede Vereinigung macht sich ja auf den Weg und will sich nachhaltiger aufstellen. Und das ist natürlich ein wunderbares Betätigungsfeld für jemanden, der das jetzt 11 Jahre lang so ein bisschen von der anderen Seite her begleitet hat.
Ja, Stichwort, genau, Stichwort Nachhaltigkeit, da bist du absoluter Experte. Du bist aber auch in deiner Funktion als Kommunikationsvorstand und da haben wir ja auch immer wieder zu tun gehabt, letztlich auch für Neues Stiften beim Thema Krisenkommunikation immer sehr engagiert beziehungsweise in der Pflicht gewesen. Und nun sind wir beide genug Journalisten, als dass du nicht wüsstest, was für eine Frage jetzt kommt. Denn der Grund, warum ich dir damals eine Mail geschrieben habe und diese Abwesenheitsnachricht bekam, war natürlich, dass am 11.05. in der Taz ein Artikel erschienen ist, einer von mehreren, der da hieß Außen flauschig, innen Krise und deren Schlaglicht auf den WWF geworfen hat, wo also leitende Angestellte die Führung kritisiert haben, wo es eine Affäre gegeben haben soll und so. Das war natürlich eine taffe Zeit, oder?
Ja, Krisensituationen sind immer sehr herausfordernd oder eine taffe Zeit, dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, ja, das ist halt auch am Ende des Tages so, es ist ja spannender, ich sag mal, einen in Anführungszeichen Good Player wie den WWF, einen, der eigentlich auf der guten Seite des Lebens steht, ja, auf der sonnigen Seite. Wenn man dort mal meint, man hat Themen und die hat jede Entity, die hat der WWF wie andere Organisationen des NGO oder des zivilgesellschaftlichen Sektors, denn die haben wir alle, genauso wie sie Unternehmen haben. Und wenn dort dann mal was aufpoppt, dann ist das sicherlich interessant. Das ist erstmal ganz klar und auch ganz normal. Und die Frage ist ja immer bei Krisensituationen, das weißt du ja auch eben, das ist ja eigentlich der Grundsatz, ist ja gar nicht die Krise selbst, sondern wie man damit umgeht. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Wie ist man A, vorbereitet auf ein mögliches Krisenszenario und B, wie geht man dann damit um? Ne? Wie kann man Dinge sagen und wie kann man zeigen, dass man im Prinzip vorbereitet ist? Und ich glaube, da haben wir auch in dem Fall, jetzt war ich zu dem Zeitpunkt, du hast es eben ja kurz angedeutet, auch noch auf Auslandseinsatz in Namibia für den WWF vor Ort. Aber das geht ja dank Internet und in dem Fall auch Gott sei Dank gleicher Zeit, sondern konnten wir dort, glaube ich, das eine oder andere sicherlich auch kommunikativ wieder dazu beisteuern, dass der WWF da auch wieder in ruhigere Fahrwasser gekommen ist.
Was war denn dran an diesen ganzen Dingen, die hier aufgelistet werden? Also hier wird eine Affäre zwischen CEO und Finanzvorstand kolportiert, die schwierig ist, weil beide eben das Budget abgestimmt haben. 26 leitende Angestellte sollen einen offenen Brief geschrieben haben, wo sie eben die Führung kritisieren. Ehrlich gesagt, wenn man sich in der Branche so ein bisschen umhört, dann hört man es immer noch brodeln. Du warst in Afrika, bist jetzt gewechselt, Oniswaki Malipons, oder?
Ja, ich glaube aber, also das kann man sicherlich so lesen und auch so sehen. Mhm. Ich glaube aber, es wird auch dann am Ende des Tages nur so halb, nur so warm, wie sagt man, es wird nur so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Und jetzt kann man sagen, wie gesagt, der WWF und grundsätzlich ist das spannend. Was ist richtig oder was liegt auf dem Tisch? Ich glaube, der WWF, und das zeigt sich, hat in den letzten 10 Jahren, in denen ich beim WWF gearbeitet habe, ein starkes Wachstum hingelegt, hat sehr erfolgreich gearbeitet, hat tolle Projekte gemacht, hat wahnsinnig Zuwächse erzielen können bei Einnahmen, bei Projekten etc. Das führt ganz natürlich, dadurch sind wir auch personell gewachsen, das führt ganz natürlich dazu, dass wir vor Herausforderungen kommen, sogenannte Wachstumsschmerzen haben. Ne? Also das sind Dinge, es muss IT nachgezogen werden, es müssen organisatorische Admin-Themen nachgezogen werden. Und das dauert. Und das ist natürlich für eine NGO, für eine Spendenorganisation immer noch mal besonders schwer, weil wir ja den Cent wirklich dreimal umdrehen und ihn viel lieber in ein Naturschutzprojekt stecken, als in irgendeine Technologie oder eine Investition in Technologie. Wir haben aber sehr schnell gesehen, es ist absolut überfällig. Wir müssen dort investieren, also in klassischerweise Verwaltung, in klassischerweise IT, in klassischerweise Ausstattung, Manpower etc., Womanpower. Und das sorgt dafür, dass weniger Geld intern übrig bleibt für die klassische Naturschutzarbeit oder auch für die Kommunikationsarbeit vom vom Verantwortlichen. Heißt, es entbrennt also ein Wettbewerb intern und der zerrt auch schon mal an den Nerven. Das ist jetzt auch überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das machen wir jedes Jahr, hat man ja Budgetgespräche. Aber in dem Fall, glaube ich, kommen da noch so zwei Sachen dazu, die auch so die Gesamtgemengelage besser noch darlegen. Eins, es gibt seit über einem Jahr einen Krieg auf europäischem Grund und Boden. Und du machst dir keinen Eindruck, dass der geht, glaube ich, nahezu jedem Menschen in Deutschland sehr nah und alle denken, wann er hört das endlich auf. Ja. Erstens. Zweitens aber sind, glaube ich, Menschen, die in einer NGO arbeiten, die ja mal per se auch an das Gute eigentlich Menschen glauben, nochmal frappierender erschüttert, dass es so jemanden wie Herrn Putin gibt, der dort einfach wider aller Vernunft, wider allen Erwartungen, wider allem dem, was ihm Berater möglicherweise einflüstern vielleicht sollten und es sich nicht trauen zu tun, agiert wie ein Teufel in Person. Ja. Und ich glaube, das macht was mit Menschen, die in einer NGO arbeiten. Das heißt, das stößt die vor den Kopf. Dann haben wir 2 Jahre Pandemie hinter uns oder fast 3 Jahre Pandemie. Auch das zehrt an Nerven von Menschen, die vor allen Dingen eins machen wollen, nämlich Naturschützen etc. Das soll keine Entschuldigung sein. Das haben wir alle. Sind ja alle. Ich glaube nur für den Sektor ist das nochmal eine besondere Herausforderung, wie man damit umgeht. Damit verbunden, man weiß nicht, kommen jetzt die Einnahmen eigentlich so wie geplant oder bleibt das weiter so stabil und dass wir da weiter wachsen können? Oder geht vielleicht der Großteil jetzt in die Ukraine, was ich auch nachvollziehen könnte? Alles, was ich bis dato weiß, ist, dass sich der WWF da weiterhin sehr tapfer schlägt und auch seine Einnahmen erzielen kann.
Genau, das kann man aber an den Zahlen ja auch sehen.
Genau, das sieht man an den Zahlen, den Jahresberichten, die wir da ja auch immer wieder sehr fleißig und wie ich finde auch immer wieder sehr, sehr, sehr ansprechend veröffentlichen. Aber ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die dazu geführt hat, dass es interne Unzufriedenheit gab. Ja, eine Unzufriedenheit mit, wie wir Dinge getan haben, wie wir möglicherweise Vorgaben gemacht haben, mit Blick auf weiteres Wachstum etc. Und das kann man uns dann auch, oder kann man dann auch der damaligen Geschäftsleitung vorwerfen, zu der ich ja dann auch gehörte, dass man sagt, ihr habt das nicht richtig erklärt, ihr habt das nicht richtig kommuniziert, vielleicht auch nicht richtig deutlich gemacht, warum wir weiter wachsen wollen. Ich sag mal ganz ehrlich und offen, wenn ich einen WWF weiter Wachstum schaffen will, wer denn dann bitte sonst? Ja, also ich finde, wir sind ja nun wirklich in einem Wachstumsmarkt. Also langer Rede, kurz, da sind aber viele intern nicht mitgegangen. Und das sorgt für hitzige Diskussionen. Und dann wird bei uns hitzig diskutiert, was ich per se gut finde. Und was aber dann dazu führt, wenn man dann selber feststellt, oh, ich merke hier gerade, ich komme hier gar nicht mehr so an. Ich dringe auch selber gar nicht mehr so durch mit dem, wie ich das sehe. Dann muss man sich auch selber Gedanken machen, ist man dann da noch richtig aufgehoben. Dazu, um das auch nur kurz abzuräumen, kommt eine Geschichte mit dem CEO, der ja auch nicht mehr da ist, Eberhard Brandes. Ob er ein Verhältnis hat oder nicht, weiß ich nicht. Interessiert mich auch ehrlicherweise, geht auch eigentlich überhaupt niemandem was an, um es ganz klar zu sagen. Wir haben ein klares Prozedere. Es ist natürlich, es ist erstmal okay, wenn sich zwei Menschen innerhalb einer Unternehmung finden und lieben lernen. Das ist völlig okay. War hier aber nicht. Erstens, das ist der Status der Dinge, war hier nicht der Fall. Und zweitens, wenn es dann der Fall ist, dann gibt es einen klaren Prozess intern beim BWF, ein Prozedere, das geht bis international, ist das ausgeklügelt, wer da was da wie
tut. Compliance,
das ist im Prinzip. Allen Regeln, genau, ein Compliance-Prozess wird angeschlossen. Der ist nach allen Regeln der Kunst durchgeführt worden und hat herausgefunden, dass an den Vorwürfen, die den CEO betrafen, nichts dran war. So, damit ist der also aus der Compliance-Nummer raus.
Wenn ich da gerne kurz nochmal einhaken darf, das war ja genau das Erstaunliche. Also alles, was du sagst, finde ich, kann man nachvollziehen. Ich frage da auch gleich nochmal ein paar Mal nach. Aber was natürlich hier passiert ist bei diesem Compliance-Verfahren, ist ja, dass es eben die Klage der Personalchefin des WWF gab, die eben gesagt hat, sie hat das quasi gemeldet oder sie hat dieses Compliance-Verfahren eingeleitet aus Detailgründen oder Situationen, die da entstanden sind und war unzufrieden mit dem Fortgang quasi des Verfahrens. Das widerspricht ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast.
Also ich sag mal so, das Verfahren ist nach allen Regeln der Kunst durchgeführt worden und hat ein Ergebnis gezeitigt. Richtig ist, mit diesem Ergebnis war die Personalchefin nicht zufrieden. Offenkundig nicht. Ist jetzt, wo da die Gründe liegen, das habe ich bis heute nicht genau verstanden. Spielt aber auch an der Stelle jetzt dann nicht zur Sache, weil ganz ehrlich, das ist ja auch am Ende des Tages, ist ja so ein Thema dann, ein Thema, was erstmal zwischen zwei Leuten stattgefunden hat. Und B ist immer die Frage, hat der WWF in irgendeiner Form Nachteil erlitten dadurch? Und das ist nicht der Fall. Ja, das ist unter objektivierbaren Kriterien nicht der Fall. Hier wurde von niemandem in die Tasche gegriffen. Es gab den Vorwurf, es sei eine zu hohe Abfindung gezahlt worden an eine ehemalige Finanzchefin. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Also ich sage mal, an den Vorwürfen, die in die Öffentlichkeit natürlich auch dann gerne hochgespielt werden, diese haben sich in Luft aufgelöst. Das muss man einfach sagen. Dazwischen bleibt immer noch, dass natürlich ist, wie bei allen Unternehmungen, die wachsen, es Themen gibt, dass man Dinge möglicherweise auch mal anders organisiert, auch möglicherweise mal mit anderem Personal organisiert. Ich finde das alles ehrlicherweise auch halb so wild. Das ist der Lauf der Dinge. Da muss sich jeder mit sich selber einfach immer wieder prüfen und in den Spiegel schauen. Kann ich hier, will ich hier, möchte ich hier arbeiten? Und ich habe für mich entschieden, nach 11 Jahren, jetzt ist es auch mal wieder an der Zeit, was Neues zu machen.
War das denn mit ein Auslöser dafür? Du hast eben von Wachstumsschmerzen gesprochen. Du hast auch gesagt, nicht immer drang man mit seiner Kommunikation durch. Du hast gesagt, es ging auch das Hauen und Stechen um Budgets. Waren das alles Punkte, die da so ein bisschen mit reingespielt haben?
Ja, wobei die es immer gibt. Und ich finde, das gehört ja auch dazu. Wenn du eine Leitungsposition bekleidest, dann bist du immer auch mit Themen betraut, die ja auch mal nervig sein können. Das finde ich ist ehrlicherweise ganz normal. Aber natürlich habe ich festgestellt, auch so ein anderes Beispiel, die Klimakleber sind natürlich ein schönes Beispiel für den WWF. Wir galten immer als die Organisation, die ja auf das Miteinander, auf den konstruktiven Austausch, auf die Diskussion, auf den Kompromiss aus ist und nicht so sehr auf, ich sag mal, Bambule und auf zivilen Ungehorsam oder dergleichen mehr. Auch da habe ich im letzten Jahr festgestellt, dass bei uns intern Dinge sich in Bewegung gesetzt haben. Da gab es Dinge, wo Leute damit offen sympathisierten und sagten, hier, das ist doch ein Weg, es geht doch jetzt wirklich nicht mehr anders, wir müssen doch jetzt auch mal deutlich machen, so kann es nicht weitergehen, und ich vertrete da eine andere Meinung. Und dann habe ich, das ist ja auch erstmal, finde ich, auch völlig in Ordnung, ja, und am Ende muss man dann gucken, wie man zur Entscheidung kommt, wie man das Thema strategisch oder wie man den WWF strategisch weiterführen will. Da hatte ich eine etwas andere Auffassung als Großteile innerhalb der Belegschaft, innerhalb des WWF-Teams. In der Geschäftsleitung waren wir uns eigentlich damals immer relativ einig und haben auch versucht, das immer sehr, sehr einstimmig zu diskutieren und auch auseinander zu klamüsern, sodass wir da am Ende zu einer einstimmigen Meinung kommen. Das war uns immer sehr, sehr wichtig. Und ich hielt das auch immer für richtig. Und Habe dann aber festgestellt, dass im Zuge des vergangenen Jahres sich Dinge da verschoben. Und auch das ist dann so ein Punkt, und da wäre ich natürlich, wäre ich ja nicht, glaube ich nicht, das trägt natürlich dazu bei, dass man dann sagt, okay, gucken wir doch auch nochmal woanders und draußen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, wie ich mich und meine Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen kann.
Aber nur nochmal, dass ich das verstehe, weil das finde ich jetzt sehr spannend. Also das bedeutet, dass ihr euch auch WWF intern sehr intensiv mit der Strategie der Klima auseinandergesetzt habt, weil die ja im Prinzip sagen, der Zweck heiligt die Mittel, wenn man so will. Ja, Hauptsache, wir kriegen Aufmerksamkeit. Ist das tatsächlich ein Thema, was den WWF umtreibt, der ja nun per se eine ganz starke Stimme, an der du ja nun auch wirklich mitgearbeitet hast in den letzten 10, 11 Jahren hat? Ist das wirklich was, was den WWF dann umtreibt an dieser Stelle oder umtreiben darf, auch mal ein bisschen provokant?
Ja, also wir gucken schon sehr genau, ne, was da draußen losgeht. Und ich sag mal, wir stellen halt fest, ne, dass es eine Radikalisierung der Kräfte gibt. Ne? Und das mag an der großen Dimension der Herausforderung liegen, ja, dass es sich dann auch zwangsläufig, dass sich da auch Fronten bilden, die sich verschieben, was Radikalität angeht. Wie gesagt, ich glaube, selbstverständlich befasst sich der WWF und haben wir uns immer mit solchen Bewegungen auseinandergesetzt. Wir haben auch die Fridays uns sehr genau angeschaut, da haben sie nach Kräften unterstützt, was ich richtig finde, nach Kräften unterstützt, weil die nach wie vor, da bleibe ich bei, das geschafft haben, was 40 Jahre Umweltschutzverbände nur bedingt herausgeholt, nämlich das Thema Klimaschutz an den Abendbrotstisch zu bringen. Absolute
und in
Leistung,
die nächste Generation zu übertragen, ne? Obwohl ihr da ja auch schon sehr, sehr weit vorne wart. Ihr habt ja, glaube ich, die jüngste unterstützte Jahreszahl, die man überhaupt haben kann in so einer Organisation. Ne?
Genau, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Das stimmt, die Zahlen zumindest belegen das auch. Ja. Und trotzdem muss man sich ja dann, wenn es so eine Radikalisierung gibt, auch damit auseinandersetzen. Das haben wir gemacht und haben wir für uns entschieden, dass das auf keinen Fall unser Weg sein wird. Ja, also es ist nicht der WWF, der sich da jetzt möglicherweise mit anderen Klebern dann irgendwo hin oder auf die Straße legt oder irgendwelche Kunstwerke zerstört oder ich sag mal, schändet ist mir jetzt zu stark, aber das ist so beschmutzt, sagen wir es mal so. Ja. Alles, das ist alles nicht mein Weg. Deswegen ist das nicht falsch. Ja? Also ich habe da auch an der einen oder anderen Stelle habe ich Verständnis, dass da gerade junge Menschen auch zu Mitteln greifen, die vielleicht außerhalb des gemeinen Spektrums sind, was man so kennt. Ja, die müssen auch manchmal was anderes machen. Ich fürchte dabei. Aber es hat für mich dann irgendwo eine Grenze, die ich persönlich für gut finde oder die ich für sinnvoll halte, weil am Ende denke ich immer vom Ziel. Und die Frage müssen sich natürlich die KollegInnen und Kollegen dann schon auch stellen dort, ne, bei letzte Generation so, was erreichen die denn eigentlich? Ja, sie erreichen Aufmerksamkeit, okay, aber darüber hinaus ändert sich was? Ja, es ändert sich, aber es ändert sich doch am Ende des Tages nur am Verhandlungstisch. Du musst doch die verschiedenen Akteursgruppen mitnehmen. Du kannst nicht gegen Unternehmen irgendwas erreichen. Wird auch kein Politiker machen. Wäre auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er das täte. Also ich will was will ich damit sagen? Am Ende stehe ich weiterhin genau hinter der Linie, die wir und die ich auch mitverantworten durfte, nämlich zu sagen, wir müssen mit allen reden, wir müssen schauen, dass wir gemeinsame Nenner finden. Manchmal sind die kleiner, als man sich erhofft hat. Aber es geht halt auch nicht im Rekordtempo und im Formel-1-Tempo hier voran, sondern das ist ein Langstreckenlauf. Das ist kein Sprint. Und das ist zwar für viele völlig unzufriedenstellend und die finden das auch richtig daneben, dass das so lange dauert, aber es hilft ja nichts. Also ich meine, am Ende sind wir hier ein freies Land und hier darf jeder noch seine Meinung so äußern, wie er das möchte. Und das ist auch wirklich gut so. Da bin ich auch froh drüber. Aber das muss dann auch die aushalten, die eine andere Meinung haben. Das gehört dazu.
Aber das wäre jetzt meine Frage, wenn du sagst, also wir waren uns in der Geschäftsleitung relativ einig, auch wenn es da vielleicht in der Belegschaft ein bisschen Unruhe gibt, aber immerhin ist ja der WWF irgendwie kein Kindertheater, sondern
ein Hof, das stimmt.
So ist es. Das bedeutet also, wenn oben jemand vorgibt, wir machen das so und die Basis fängt an zu meutern, dann gibt es da ja auch Prozesse, die greifen. Das wundert mich sehr, dass du sagst, ja, aber das hat dann dazu geführt, dass wir da in schwieriges Fahrwasser gekommen sind.
Ja, okay, für mich kam das auch etwas, das kam etwas überraschend, dass sich das so entwickelt hat. Aber manchmal hat man Dynamiken, kann man auch Dynamiken nicht ganz so vorhersehen, wie man das vielleicht möchte. Okay. Hier hat sich eine Dynamik entwickelt, die, wie gesagt, aus so mehreren Punkten, glaube ich, sich so zusammen gezogen hat und verdichtet hat. Mhm. Und das sind, wie gesagt, auf der einen Seite persönliche Gründe, auf der anderen Seite strategische Gründe, auf der dritten Seite Gründe, die mit der allgemeinen politischen Lage oder mit anderen Dingen zu tun haben. Das spielt auch keine Rolle. Ich glaube, es wird, und da ist dann eine NGO und da ist die Zivilgesellschaft, glaube ich, nochmal ein anderer Sektor, als es beispielsweise im Unternehmen ist. Wenn dort der Eindruck vorherrscht, es läuft was in die falsche Richtung, dann wird erstmal viel diskutiert. Das ist gut, das ist auch richtig so. Und was mich dann überrascht hat, am Ende müssen aber trotzdem Entscheidungen getroffen werden. Und da gibt es klare Mechanismen, wie sie getroffen werden. Hier war es aber so, dass das dann in einen Prozess, in einen sehr offenen Gesprächsprozess ging, auch gemeinsam mit Aufsichtsgremien etc. Okay. Und das kann man auch machen. Das ist auch in Ordnung, dass man das so tut. Ja, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und beteiligen größer und weiter. Ob ich das jetzt richtig spiele, überhaupt gar keine Rolle. Ich habe nur gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ja, also ich sehe nach wie vor es für richtig, dass in einer Entity, in einer Organisation mit über 480 Leuten, da müssen gewisse Strukturen da sein und auch Entscheidungsstrukturen definiert sein, nach denen gearbeitet und gehandelt wird. Und das kann man sicherlich anders sehen. Ich bleibe aber dabei, dass ich das für wichtig halte, damit auch jeder weiß, so in etwa in seinem Bereich, was er zu tun und zu lassen hat und dass er eine gewisse Sicherheit hat, was zu tun ist und was von ihm erwartet wird.
Ehrlich gesagt, absolut entscheidend für so ein Unternehmen. Ist das denn ein Prozess, der immer noch andauert, Marco, oder wie muss man das verstehen?
Ich bin ja jetzt raus, ne? Ich bin jetzt also seit Jahreswechsel raus. Und insofern glaube ich, dass sich da jetzt die Fronten alle soweit geglättet haben und man sortiert sich da gerade dergestalt neu, dass man auch Strukturen, glaube ich, schon verändern will. Aber das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist mein Stand.
Du bist ja auch nicht der Einzige übrigens, der das Unternehmen verlassen hat. Es gibt ja, eine Reihe auch von hochrangigen WWF-Mitgliedern. Insofern scheint das ja auch dann diese Auswirkungen zu haben. Ne?
Ich glaube aber, das ist auch ab einer gewissen Größe, ist das auch, glaube ich, relativ normal. Vielleicht nicht in der Häufung, in einem kurzen Zeitraum oder so, dass dann da so viele in einem Jahr gehen. Das ist vielleicht jetzt nicht der Normalfall. Aber dass mal ein Geschäftsleitungsmitglied oder ein Geschäftsführer geht, ist, glaube ich, in der Wirtschaftsordnung auch in Ordnung erstens und auch dann normal, dass es jetzt hier eine Häufung gab. Dafür hatten wir davor eigentlich eine sehr lange, sehr konstante Phase von wirklich, also ich war 11 Jahre da, mein CEO Eberhard Brandes war über 15 Jahre da. Also wir hatten eine sehr starke Kontinuität. Ich glaube, dann ist es an einem Punkt auch mal an der Zeit, dass man auch mal die Pferde wechselt.
Gut. Okay, letzte Frage zu diesem Komplex, weil das ist tatsächlich was mich erstaunt hat. Mir hat mal einer gesagt, Mensch, die müssen einen super Kommunikationschef haben. Diese Geschichte stand nur in der Taz. Und da habe ich so bei mir gedacht, die haben einen super Kommunikationschef, aber eigentlich hätte die Geschichte nirgendwo stehen dürfen. Das war das, was mich so überrascht hat, dass das ja dann doch öffentlich geworden ist. Weil das eine ist, wenn du sagst, es gibt diese Prozesse, das andere ist, dass sie eben dann doch öffentlich werden in verschiedenen Bereichen. Ne?
Ja, auch das war neu für den WWF. Bis dahin hatten wir, wenn es darum ging, Internas zu besprechen und zu behandeln, eigentlich immer die eiserne Regel, dass wir die auch intern besprechen. Ich halte das auch immer für ein starkes Argument und für ein Asset, was wir hatten.
Ja.
Das ist hier zum ersten Mal außer Kraft gesetzt worden. Meine Antwort darauf, wenn du fragst, woran liegt das, ist, wie gesagt, noch einmal, ich glaube, es sind besondere Umstände, besondere Zeiten gerade, in denen viele Menschen und dann explizit auch viele Leute, die beim WWF arbeiten, in einer Ausnahmesituation sich befinden. Das erklärt aber auch am Ende nicht alles, aber ich glaube, ein Teil erklärt es. Und dann gab es mit Sicherheit eine Unzufriedenheit und es ist auch eine gewisse, vielleicht schon fast Verzweiflung, die darin mündet, dass Menschen keine anderen Aussicht sehen als interne Dokumente, die auch nur für interne Zwecke bestimmt sind. Ich sag mal, da waren Führungsbefragungen, also wir haben auch da ein gutes System. Also das ist ja alles initiiert, eingeführt, ein gutes System von 360 Grad Befragungen. Also das heißt, ich habe mich von meinen Teamleitern jedes Jahr befragen lassen, auch von anderen Teammitgliedern befragen lassen. Ich wurde auch vom Stiftungsrat beurteilt. Also es gab, wie es in jeder guten Organisation üblich ist, gibt es so quasi Feedbacks 360 Grad mäßig bei uns sehr schön ausgerollt. Und da hatte ich persönlich auch immer gute Ergebnisse, weswegen ich mir da selber auch nichts zu Schulden kommen lasse und mir auch nichts sagen lasse, dass da irgendetwas falsch wäre. Aber wie gesagt, die sind für intern. Die gehören nicht nach draußen, die gehören nicht in die Hand von Journalisten, da bin ich auch sehr klar. Und wie sie den Weg dahin gefunden haben, wissen wir bis heute nicht. Ist auch nicht, ist jetzt auch egal, ist jetzt durch, aber zeigt natürlich nur, ist ja nur ein Symptom dafür, dass da Dinge nicht ganz rund laufen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube aber, da sind, ist auch der WWF jetzt drüber weg, diese Aufregung hat sich, glaube ich, gelegt, die sind wieder auf sehr konstruktiven Pfaden unterwegs und ich glaube, die machen auch weiterhin einen sehr, sehr guten Job.
So, das wollte ich auch sagen, denn bei dir läuft es ja jetzt auch wieder rund. Und insofern Abschlussfrage, was ist das Projekt, das in der nächsten Zeit auf dich zukommt, über das du dich am meisten freust?
Also ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, in der Partnerschaft bei MSL zwei Dinge zu tun, eigentlich mit vielen spannenden Kunden, Mandanten, gemeinsam Lösungen auf dem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das ist für mich etwas, was mich wirklich gerade sehr, sehr inspiriert. Wir haben tolle Kunden, wir haben da ein sehr, sehr gutes, auch breites Netzwerk an Mandaten und da so ein bisschen mitzuhelfen, dass wir Lösungen finden für Nachhaltigkeitsherausforderungen, die mitunter haben und die ja mittlerweile nahezu jeder hat. Wie gesagt, vielleicht nur noch mal zum Abschluss eine kleine Zahl. Waren bisher von ESG 500 Unternehmen betroffen, werden es zum Start des nächsten Jahres, also zum 1.1.24 knapp 15.000 Unternehmen in Deutschland sein. Daraus resultiert Druck für diese Unternehmen. Die müssen was machen. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Beratungsbedarf, eine höhere, darauf freuen wir uns und dass wir da ein bisschen was von mitgestalten und mit beitragen können, dass wir dort sehr schnell und sehr klar zu besseren Standards und zu einer ESG-konformen Regelung kommen, das für die Kunden. Das ist das, was mich im Augenblick wirklich sehr, sehr reizt. Und dann muss ich auch sagen, freue ich mich sehr und habe das jetzt auch schon feststellen dürfen, in einem wirklich inspirierten Team oder inspirierenden Team zu arbeiten, macht auch nach wie vor sehr viel Spaß. Das wusste ich auch beim WWF schon. Das ist ja jetzt hier nochmal eine etwas andere, eine andere Perspektive. Die ist aber auch toll, muss ich wirklich sagen. Das sind viele tolle Kollegen, die alle wissen, wie man arbeitet und die alle viele tolle Ideen haben und mit denen zusammenzuarbeiten und an Kampagnen zu arbeiten. Darauf freue ich mich.
Super, Marco, dann wünschen wir dir ganz viel Glück. Herzlich willkommen. Wir sind ja fast eine Konkurrenz, außer dass du eben auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit unterwegs bist. Ich denke, dass wir uns da auch häufiger treffen werden und sehen werden. Ich freue mich da schon sehr drauf. Freue mich vor allen Dingen auf den nächsten Podcast mit dir. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange wie beim letzten Mal. Ich glaube, das letzte Mal war 2 Jahre her, aber das war jetzt ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr interessant. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich.
Danke dir fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar.